die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding. Und zwar das am 11. und 12. Juni nächsten Jahres, also 2024, wieder hier live in München stattfindet. Und alles zu Talent Pro findet ihr natürlich unter talentpro.de. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Ja, und in unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Agnes Koller zu Blindspots in der Candidate Journey. Oder besser zu Hacks, wie man diese Blindspots der Candidate Journey vermeidet, ausmerzt oder es einfach viel besser macht in der Candidate Journey. Und das Besondere heute an unserem Podcast ist, wir sind live in der Podcast-Box der Talent Pro. Ja, Talent Pro habe ich euch ja schon oft angekündigt und ist mega. Also ein tolles Gefühl hier zu sein in München. Es ist total lebendig und an der Stelle auch ein Dank an talent.com, die mit ihrem Sponsoring die Podcast-Box erst möglich gemacht haben. Für alle, die Agnes Koller noch nicht kennen, kann ich zum einen sagen, wir haben schon zwei großartige Podcasts zusammen gemacht. Ich fand sie großartig, weil sie haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das kann man auch hören. Und zwar war das eine zu Bewerberkommunikation, ein Podcast, und einer mit Hacks zu den Forschungsergebnissen rund um die Stellenanzeige. Und wer Agnes Koller noch nicht kennt, dem gibt das Thema Forschungsergebnisse schon einen ersten Hinweis, mit was wir es hier nämlich zu tun haben, nämlich mit einer Expertin auf dem Gebiet, die nämlich ja die Studie Best Recruiters seit gefühlten Jahrzehnten, aber wenn ihr sie sehen würdet, würde ich sagen, das kann gar nicht sein. So,
du möchtest zu trinken, Alex.
Ja, also kommen wir gleich zu. Ja, also Agnes, wie gesagt, betreut wissenschaftlich die Best Recruiters Studie und ist Head of Science Research beim Career Institut und Verlag aus Wien und lehrt auch zum Thema Recruiting im HRM Masterstudiengang der Fachhochschule Burgenland. Herzlich willkommen, Agnes. Ich freue mich wie ein Keks, dass du bei dir bist.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich wie eine Mannerschnitte.
Das ist toll.
Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch schon hier eine Mannerschnitte bekommen habe.
Ja, wir haben ja hier auf der Talent Pro auch eine ganze Reihe österreichischer, sowohl Besucherinnen und Besucher als auch ja, Brands und Anbieter. Das ist echt cool. Ja.
Ich habe gehört, es gab gestern bei der Aftershow-Party sogar einen Dachtisch.
Echt? Lassen wir hier sowas zu? Jo. Ja. Nein, es war gestern Aftershow-Party, war ja schon vor Wochen ausgebucht und waren 450 Leute, hatten so ein tolles Wetter. Die Monsters of Rec haben live gespielt. Die sind live irgendwie noch viel cooler als in der Halle.
Also absolut. Es war mega. Also das Gefühl war richtig cool. Kann ich nur bestätigen und jedem fürs nächste Jahr nur empfehlen.
Ja, seit frühzeitig dabei, hätte ich gesagt, weil auch die Talent Pro war dieses Jahr, wie übrigens im allerersten Jahr auch, vor 6 Jahren, ausgebucht. Also wir haben ja am Dienstag die Registrierung schließen müssen, weil wir gesagt haben, anders nimmt das hier überhand und kriegt keiner mehr was zu essen und zu trinken und gar keinen Platz mehr. Und ich glaube, es hat gut geklappt.
Ja, wundert mich auch nicht. Ich bin jetzt noch immer ein bisschen überfordert mit, okay, wo gehe ich hin, mit wem rede ich als erstes, was höre ich mir an, wofür entscheide ich mich? Also es ist
ja, also was mich so flasht, ist echt die Kompetenz auch der Besucherinnen und Besucher oder der Teilhabenden und Teilgeber oder wie man das heute sagt. Also einfach unglaublich viel Kompetenz hier in der Halle und man trifft so viel spannende Leute. Also ja.
Congrats.
Ja, dann wollen wir mal ein bisschen einsteigen ins Thema.
Ja, machen wir mal ein paar Zahlen. Aber nicht nur, es gibt auch Geschichten.
Dann leg doch mal los.
Genau, vielleicht ganz kurz, warum ich dieses Thema Blindspots in der Candidate Journey überhaupt vorgeschlagen habe oder warum mich das im Moment so beschäftigt. Das war so einer der ersten Aha-Momente und ich mache diese Studienleitung tatsächlich fast seit einem Jahrzehnt. Und das war eine Podiumsdiskussion mit ganz vielen tollen HR-Menschen. Einer davon ein HR-Leiter beim renommierten Unternehmen und der hat erzählt von einer Herausforderung, die sie hatten, nämlich, dass ihre Führungskräfte oder viele ihrer Führungskräfte so einen starken Numerus Clausus Bias hatten. Also das heißt, auf die Noten geschaut, wenn jemand keine guten Noten hatte, dann war der Mensch raus im Bewerbungsprozess und da haben sie einfach lang gekiefelt und gebrainstormt im Team und sich Lösungsansätze überlegt und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, okay, wir schalten bei unseren Bewerbungen einfach einen Online-AC vor, das muss jeder machen, der sich bewirbt und dann haben wir praktische Ergebnisse, die wir mit dem CV gemeinsam vorlegen können und sagen können, hey, schau mal, aber der kann das oder die kann das doch wirklich. Und die Grundidee fand ich toll und fantastisch und sich da auch dieses Engagement irgendwie nochmal vor Augen zu führen. Das Problem war nur, dass wir aus der Studie einfach diese Online-ACs kannten und die waren halt einfach leider wirklich richtig mühsam und die noch größere Hürde war, dass man als Bewerberin, als Bewerber einfach nicht wusste, warum man die machen soll. Und damit ist natürlich wahnsinnig viel an negativer Energie entstanden, wahrscheinlich auch an Bewerbungsabbrüchen. Und als ich die Frage danach gestellt habe, kam dann raus, okay, damit haben wir uns gar nicht befasst. Oder das war dann so der letzte Meter, wo einfach in diesem, hey, es ist so cool und wir haben eine Lösung gefunden und es ist so schön und wir freuen uns, dass wir den Bewerberinnen und Bewerbern was Gutes tun können, da ist das untergegangen.
Dass keiner eigentlich einen AC machen wollte, oder?
Ja, oder dass sie denn auch den Mehrwert nicht verstanden haben. Ich glaube, dass viel mehr Leute dieses AC auch gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, hey, du kannst damit einfach deine Leistung unter Beweis stellen und kannst damit, selbst wenn du nicht den 1,0 Abschluss hast, dich trotzdem qualifizieren. Also ich glaube, dass das schon alleine einen großen Unterschied gemacht hätte. Einfach ein Satz, warum machen wir das? Und das ist was, das ich an ganz vielen unterschiedlichen Punkten in der Candidate Journey sehe und wo ich mich immer freue, wenn wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können, diesen Bruch irgendwie zu beheben und die richtigen Kandidatinnen mit den richtigen Jobs und Arbeitgebern zusammenzubringen. Und das ist dann auch richtig, richtig cool. Und das ist eigentlich auch gleich der erste Hack, den ich mitgebracht habe, nämlich zu versuchen, genau diese Sicht von Kandidatinnen, von Kandidaten einzunehmen. Und da mal auf die Candidate Journey, auf die eigene drauf zu schauen.
Du hattest gerade Assessment Center angesprochen. Hast du da Zahlen parat, wie stark die Bewerberanzahl zurückgeht, wenn man überhaupt ein Assessment Center einschaltet, sage ich?
Dazu habe ich ausnahmsweise keine Zahlen, aber schon ein Bauchgefühl aus vielen Gesprächen. Und ich glaube schon, dass das ein großer Stressfaktor auch ist, den man auf jeden Fall begleiten und abholen sollte.
Ich hätte gesagt, bei der aktuellen Kandidatenlage hätte ich gesagt,
ich bin vielleicht ein bisschen diplomatischer in meiner Ausdrucksweise, okay, oder meiner Herangehensweise. Also
mein Zusatz-Hack wäre, ACs eher weglassen, wenn man jemanden einstellen möchte.
Ja, kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Position an. Ja. Aber ich glaube sogar mich... Ich habe jetzt doch schon ein paar Arbeitsjahre auf dem Buckel. Sogar mich wird das wahnsinnig stressen.
Ja. In meiner Jugend war ich mal im Bankenumfeld tätig. Die fanden das alle toll. Die haben das alle gemacht.
Wirklich?
Ja, und die haben auch alle vom selben Anbieter den Test gekauft. Und da gab es dann verschiedene Gruppen. Und da ich mich bei verschiedenen Banken den Prozess durchlaufen hatte, hatte ich dann am Schluss sogar dreimal dieselbe Gruppe. Das war dann in der Performance ein echter Booster.
Soll man es jetzt noch über den Algorithmus bei uns unterhalten? Führt das eigentlich ganz an unserem Thema vorbei?
Ich fand das nur großartig, ja. Ich hatte übrigens damals einen Geschäftsführer, der mit mir das erste Vorstellungsgespräch führte und dann sagte, ich finde sie super, ich würde sie gerne einstellen. Das Problem ist, sie müssen jetzt noch den Test machen und wenn der halbwegs in Ordnung ist, dann stellen wir sie wirklich ein. Ja, hat alles funktioniert.
Ich wollte gerade fragen, aber der Druck war sicher nicht vorhanden.
Lass uns das Thema wechseln.
Okay, gut.
Ja, wie soll ich sagen, ich war jung und nahm es nicht so ernst. Ja.
Es kann manchmal wirklich, wirklich gut helfen. Soll ich mit dem zweiten Hack weiter?
Ja, gerne.
Um hier vom Thema wirklich mal abzukommen. Der zweite Hack, den ich mitgebracht habe, und das ist etwas, was vielleicht ein bisschen nach Buzzword klingt, was ich aber in meiner täglichen Arbeit, und wir analysieren ja jedes Jahr über 1200 Arbeitgeber mit ihren Candidate Journeys, also ich sehe schon einiges. Und der lautet, konkrete Geschichten erzählen, und sind einfach immer noch so viele allgemeine Schlagworte auf den Websites. Wobei ich glaube, dass oftmals einfach dahinter steht, der Blindspot, ja, wir wissen ja eh, was gemeint ist. Die Kultur ist was so Gelebtes und so, oder sollte sie im Idealfall sein, und wird dann vielleicht auch mal ein bisschen selbstverständlich. Das heißt, wenn ich dann auf die Website schreibe, wir sind ein flexibler Arbeitgeber, da mag das im Selbstverständnis vollkommen klar sein. Nur das Thema ist halt, dass jetzt irgendwie jeder ein flexibler Arbeitgeber sein will. Und wenn ich vergleiche zum Beispiel für eine Freundin von mir, die in einer Kanzlei angestellt ist, heißt flexible Arbeitszeit, die genießt sie dort, dass sie heute 15 Minuten früher gehen kann und die dann aber bitte spätestens übermorgen dann schon einarbeiten soll. Und wenn sie im Homeoffice mal bleiben möchte, dann muss sie das 3 Wochen vorher beantragen und muss auch schon bekannt geben, wann ihre Mittagspause sein wird, weil sie sonst bitte erreichbar sein muss. Ich habe im Grunde in meinem Job dasselbe, nämlich flexible Arbeitszeit. Glücklicherweise heißt das aber für meinen Arbeitgeber und damit für mich, ich kann eigentlich im Grunde arbeiten, wann ich will. Hauptsache meine Projekte laufen, Hauptsache die Studie ist rechtzeitig fertig und alles ist erledigt. Und das ist für mich, ich habe einen kleinen Sohn, der wird jetzt 4. Ich glaube, alle Eltern können nachvollziehen, das ist für mich ein Dealbreaker. Hätte ich das nicht, würde ich diesen Job sicher nicht seit 10 Jahren machen. Und diese 2 Dinge laufen dann beide aber unter flexible Arbeitszeiten auf der Karriereseite.
Ja, schön, dass du das sagst, weil ich finde, nach Corona ist ja das Thema Homeoffice ja auch Topseller in jeder Stellenanzeige oder in jeder zweiten. Aber unter Homeoffice, wenn das nicht beschrieben wird, passiert genauso das, was du gerade beschreibst. Ja, die einen verstehen darunter, du darfst mal einen Tag im Monat von zu Hause aus arbeiten. Die anderen verstehen darunter völlige Flexibilität des Arbeitsortes. Also wenn man das nicht auch ein bisschen beschreibt, dass zum Beispiel, ja, Homeoffice bedeutet für uns 2 Tage die Woche, kannst du auch von zu Hause arbeiten, denkt halt jeder was anderes dazu.
Ja, absolut, absolut. Und das sind auch Themen, wo wir allein in den Studienergebnissen sehen, dass natürlich die Erwähnungen sehr stark in die Höhe gehen. Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, allein jetzt das Thema flexible Arbeitszeit hat ein Plus von 10 Prozentpunkten, allein im letzten Jahr, auch gerade was du erwähnt hast, das Anführen von Homeoffice-Möglichkeiten, Stellenanzeigen. Und damit wird es natürlich auch immer wichtiger, dass man sich in dem Wie halt auch abhebt, also dass die Leute halt auch draußen verstehen, was ich damit sagen möchte. Ich meine, das ist jetzt, um das so ein bisschen einordnen zu können, ich habe jetzt die Dachweitenzahlen aus dem letzten Jahr, da sind wir bei den flexiblen Arbeitszeiten ungefähr bei 40%, also bei 4 von 10. Das heißt, wenn ich das jetzt von Österreich zum Beispiel hochrechne, sind wir bei 5 von 10, also es ist noch nicht flächendeckend, absolut nicht, aber trotzdem, für die Zielgruppen, wo es wichtig ist, da habe ich natürlich einen absoluten USP, wenn ich das anders mache. Und wenn ich noch dazu, gerade beim Thema Glaubwürdigkeit, wenn ich noch dazu meine eigenen Mitarbeiterinnen erzählen lasse, weil dann brauche ich mir über die Glaubwürdigkeit schon einmal viel weniger Gedanken machen. Und ich sage, okay, und damit sind wir beim dritten Hack auch schon, wenn ich vielleicht sogar Menschen aus unterschiedlichen Gruppen erzählen lasse, was zum Beispiel Wertschätzung im Unternehmen für sie bedeutet oder was Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten, was Gleichbehandlung bedeutet. Und weil dann verstehe ich natürlich auch viel besser die einzelnen Bedürfnisse. Ich sehe das bei mir selber. Als ich noch kein Kind hatte, war für mich dieses Thema Teilzeit und berufstätige Eltern und so, das war für mich irgendwo eine Blackbox. Klar, man unterhält sich, man fragt nach, aber es ist trotzdem immer noch was anderes, als wenn man es dann am eigenen Leib erfährt und da einfach einzubinden und gleichzeitig diesen Community Spirit nach außen zu tragen, das ist natürlich richtig schön.
Ja, und ich sag mal, Storytelling ist natürlich auch immer ein super Mittel, dass Menschen Bilder im Kopf sozusagen entwickeln. Und das ist natürlich gerade im Recruiting-Prozess und der Candidate Journey ist das natürlich, glaube ich, so die Königsdisziplin, wenn dir das gelingt.
Ja, absolut, absolut. Und wenn Storytelling ist jetzt natürlich auch mal ein bisschen aufwendiger, klar. Verstehe ich auch, dass das jetzt nicht für jeden das Patentrezept ist, weil da brauchst du halt schon eine gewisse Power dahinter und natürlich auch die Bereitschaft intern, die ist ja auch nicht immer sofort gegeben, dass man sich da nach vorne stellt und sagt, hey, ich erzähle mal, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Und da einfach so mal als Idee vielleicht die Möglichkeit zu geben, auch mal persönlich nachzufragen. Ich habe vielleicht nicht die 30 Geschichten auf der Website, sondern ich habe exemplarisch ein, zwei und gebe dafür dann die Möglichkeit, in den direkten Austausch zu gehen. Wir haben heute wahnsinnig viel über AIs und ChatGPT gesprochen und ich glaube, so im Gegenpol zu dieser Entwicklung wird auch der persönliche Kontakt immer noch mal wichtiger werden. HR ist ein People-Business. Wenn ich da dann sehe, okay, ich kann vielleicht mal bei HR andocken oder ich kann vielleicht sogar bei Ambassadorinnen andocken, ich kann Führungskräfte fragen, ich kann Linienmitarbeiterinnen fragen, hey, wie ist denn das eigentlich so bei dir? Dann ist das ein richtiger, richtiger Mehrwert. Und das Spannende ist, gerade wenn wir so zum Beispiel dachweit die Zahlen vergleichen, dann ist eigentlich Deutschland immer, gerade was so Karriereseite und so betrifft, extrem weit vorne. Also das sind die Erfüllungsgrade, in der Regel immer deutlich höher. Und aber bei diesem Thema HR-Ansprechpersonen auf der Website, da ist eben nur ein Prozentpunkt mehr als über den dachweiten Ergebnissen. Also das sind wir bei 43%. Klar, man möchte natürlich auch nicht den ganzen Tag belagert werden. Die Bewerberinnen sind es nicht, die anrufen, glaube ich, oder nicht so oft. Aber da einfach die Möglichkeit zu geben oder einen Weg zu finden, wie man da in den direkten Austausch gehen kann, das macht schon viel her.
Ich glaube, ich weiß ja, ob es in unserem vorherigen Podcast war, aber eines der Themen, um die Bewerberquote nach oben zu entwickeln, ist natürlich, dass es einen konkreten Ansprechpartner gibt, am besten mit Bild. Also ich hätte jetzt gesagt, jeder, der das nicht tut, vergibt sich einfach wahnsinnig viel Chancen. Aber ich fand deine Aussage mit den Ambassadoren nochmal spannend. Siehst du sowas öfters, dass also eigentlich zu gewissen, ich sag mal, Themenfeldern, wie wir das gerade eben beschrieben haben, also wenn ich jetzt über das Thema Flexibilität ein Beispiel zu nehmen, da auch ein Testimonial habe, der beschreibt, wie das für mich ist, ja, dann auch einen Ambassador zu dem Thema als Ansprechpartner anzubieten? Passiert das?
Im einstelligen Bereich, also im einstelligen Prozentpunktebereich. Es wächst, also es kommt zunehmend, kommt ja aus dem Campus Recruiting, also eigentlich von den Studierenden. Und jetzt geht das aber immer stärker auch so in Richtung gerade im MINT-Bereich oder in so die klassisch sehr stark nachgefragten Fachkräftebereiche. Ich finde es eine total spannende Sache. Ich finde es richtig cool. Man kann das ja auch steuern. Also man muss ja nicht sagen, hey, hier ist mein Kontakt, 24/7, call me. Ich berichte euch alles, sondern wenn man das vielleicht ein bisschen kanalisiert und so Art Sprechstunden ist jetzt vielleicht negativ konnotiert als Begriff, aber sowas in die Richtung macht. Ich finde halt immer wichtig, und das ist so die Kehrseite der Medaille irgendwo, dass ich doch oft noch höre, dass die Menschen, die sich dazu dann bereit erklären, oft nicht richtig eingeschult werden oder dass sie das einfach so on top machen sollen und dass das quasi auch nicht als Teil der beruflichen Aufgabe gewertet wird, sondern dass das halt so ein, naja, das machst dann auch noch, verstanden wird, und damit ist es dann natürlich auch in der Beliebtheitsskala als zusätzliche Aufgabe vielleicht nicht überall so wahnsinnig beliebt, aber ich finde es super lässig.
Also die Erfahrung, die wir immer gemacht haben, ist, wenn wir die Möglichkeit bieten oder zumindest das Gefühl erzeugen, hinter die Kulisse gucken zu können. Also wir haben seit Jahrzehnten hatten wir so Testimonials von Auszubildenden, wenn wir Auszubildende suchen, da wurden wir schon ganz, ganz oft darauf angesprochen, dass so das Gefühl erzeugt, man weiß schon was über uns. Und wir haben hier im Podcast auch schon öfter über Job-Podcasts gesprochen, haben wir für uns auch in der Azubi-Gewinnung im Einsatz. Und ich stelle immer fest, dass wenn jemand sich bewirbt oder im Vorstellungsgespräch dann auch ist, der über den Job-Podcast kommt, wo man ja ziemlich viel erfährt über den Job, aber natürlich auch über den Vorgesetzten oder auch mehr über das Unternehmen und dann noch sozusagen im Originalton, dass die Bewerberinnen oder der Bewerber schon viel weiter in ihrem eigenen Entscheidungsprozess sind. Also
absolut.
Das, glaube ich, unterschätzen viele. Also absolut. Es ist ein Riesen-Asset, wenn ich einen Bewerber habe, der natürlich so sagt, ich will da wirklich hin. Ja, weil, ja. Ja,
vor allem Selbstselektion for the win. Also all diejenigen, die schon vorher erkannt haben, das passt vielleicht irgendwie nicht zu mir. Oder oft sind es ja wirklich so Kleinigkeiten. Irgendwie der Schmäh, wie der in der Abteilung rennt, da sehe ich mich nicht, da kann ich mich nicht identifizieren. Das ist ja nichts, was ich wegargumentieren kann, sondern wenn ich quasi den Menschen weiter in meinem Funnel quasi führe, dann kommt er ja trotzdem irgendwann drauf. Mhm. Also es ist natürlich auch eine ganz knallharte Arbeitsersparnis, wenn ich vorher schon zeige, wie ich bin und die Menschen quasi entscheiden können, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Also große Verfechterin.
Selbstselektion for the win. Sehr schön, ja. Exactly.
Ja. Es ist jetzt natürlich, wenn man sowas macht, Hack Nummer 5, hoppla, dann so mein Tipp aus dem Nähkästchen, diese Kanäle, die man da aufmacht, auch immer wieder mal selber testen. Also wenn ich sage, okay, hey, du kannst mich kontaktieren, du kannst über diesen Kanal mit mir Kontakt aufnehmen, dann einfach immer wieder mal schauen, okay, was passiert denn tatsächlich vielleicht so nach einem Jahr oder so, wenn da Anfragen reinkommen. Also wir verschicken ja auch im Rahmen der Studie nicht nur Bewerbungen, sondern eben auch so Anfragen potenzieller Kandidatinnen. Und da sehen wir dann schon, dass einfach ganz oft keine Antwort kommt oder dass vielleicht auf eine ganz normale Anfrage dann eine klassische Bewerbungsabsage kommt oder so, hey, wir nehmen keine Bewerbungen per E-Mail, bitte bewirb dich doch über unser Online-System. Und das hängt halt natürlich sehr stark auch damit zusammen, wenn ich quasi auf der Website nicht kanalisiere, wenn ich die Ansprechpersonen nicht habe, wo ich mich hinwenden soll, was passiert? Diejenigen, die sich halt wirklich auseinandersetzen wollen, die finden schon einen Weg. Und oft ist das dann halt die Office-Adresse. Das Team dort ist vielleicht nicht gebrieft oder nicht auf dem neuesten Stand oder was auch immer und schickt dann halt vielleicht eine Antwort, mit der ich aber gar nicht d'accord gehe. Und dementsprechend einfach immer wieder mal schauen, okay, ist das alles safe, passen die Prozesse? Ich weiß, Prozessmanagement und so nicht so top of list der beliebtesten Tätigkeiten, aber ja, unsexy, aber effektiv war heute auch gestern ein Vortragstitel.
Ja, ich glaube, dieses Thema Selbsttest des Prozesses, ich glaube, das ist erschreckend, wie wenige das wahrscheinlich mal gemacht haben oder regelmäßig tun. Und ich glaube, viele würden direkt erblassen, wenn sie dann feststellen, wie die Experience ist.
Ja, absolut. Also so dieses Thema, sich mal bei sich selber bewerben, das haben wir ja bei der ersten oder bei der zweiten Talent Pro auch mal gemeinsam gemacht, also so den Undercover HR-Boss. Ja. Ich erzähle heute noch Geschichten von dieser Action. Also es war richtig cool zu sehen, welche Erkenntnisse, welche Aha-Erlebnisse da entstanden sind. Das ist definitiv auch ein Hack. Einfach mal zu schauen, erstens, wie fühlt sich's an? Und zweitens auch, wie lange dauert es denn vielleicht, bis was zurückkommt? Vielleicht gerade so bei den Stellen, die nicht so leicht zu besetzen sind. Das ist ganz cool.
Ja, also vielleicht sollte man nächstes Jahr, könnte man das mal wieder auf die Agenda nehmen. Also ich kann mich auch noch erinnern an, ich sag mal, bleiche Gesichter von Recruiterinnen und Recruiter, die auf einmal feststellten, ja, also wie unglaublich bescheiden ihr eigener Prozess war und dass sie sich am Schluss fragten, ist ja interessant, dass wir überhaupt noch Bewerbungen bekommen, aber wäre eigentlich interessant zu sehen, weil es hat sich ja unheimlich viel getan die letzten 5-6 Jahre, auch in der Technologie, die da im Einsatz sind. Wir sind ja auf der Messe für das Thema und wenn man mal guckt, was für, ich finde, unglaublich sexy und coole Lösungen es gibt, ja, wo ich eigentlich für, ich kann natürlich in allen Preisklassen unterwegs sein, aber selbst für, finde ich, überschaubare Kosten kann ich ja heute so einen Prozess echt schick machen.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Hack, was oft gern vergessen wird, ist, dass dieser Bewerbungsprozess ja auch extrem auf die Arbeitgeberwahrnehmung ausstrahlt. Und ich werde öfter gefragt und möchte gerne sagen, es ist nicht mehr so, dass es diese wirklich schlechten Bewerbungsprozesse gibt und wir haben doch technisch so viele Möglichkeiten und es gibt doch so viel. Und es ist mir gerade vor 1-2 Monaten wieder passiert, dass ich bei einem richtig coolen Unternehmen mit einem absoluten Exzellenzanspruch in ihrem Business, also absolute Vorherrschaft, mir den Bewerbungsprozess anschauen durfte. Und das war tatsächlich ein MS-DOS-Style-Bewerbungsformular und du musstest zum Beispiel deine Dioptrien angeben für eine Bewerbung, keine Ahnung, im Legal oder so, wo du dann halt auch nicht nur quasi im Prozess haderst, sondern natürlich auch in der Ausstrahlung auf die Arbeitgeberwahrnehmung auf die allgemeine Markenwahrnehmung. Und das geht ja alles Hand in Hand. Also hinschauen lohnt sich auf jeden Fall und ich wäre voll dabei, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Das war richtig lustig.
Okay, also könnt ihr euch schon mal 11.12. Juni nächsten Jahres, also wer bis dahin es nicht geschafft hat, seinen eigenen Recruiting-Prozess mal ordentlich selbst zu testen, dem helfen wir aufs Pferd.
Genau, wir sind da.
Ja, was hast du noch an Hacks, genau, um das besser zu machen?
Genau, weil wir über den Bewerbungsprozess gesprochen haben, ein weiterer Hack betrifft den mobilen Bewerbungsprozess. Ja, natürlich, es gibt immer mehr Mobile First, aber so das Gros macht, glaube ich, den grundsätzlichen Bewerbungsprozess. Und dann wird geschaut, okay, passt sich das mehr oder weniger automatisch an den kleineren Screen an? Habe ich ein mobil optimiertes Bewerbungsformular? Und wenn das gegeben ist, dann gut ist. Wir haben jetzt in Österreich das erste Mal konkrete mobile Usability uns auch angeschaut. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch das in Deutschland zu untersuchen. Das heißt, da werden dann im September die neuesten Ergebnisse dazu da sein. Ich bin sehr gespannt, wie das in Deutschland ausschaut. In Österreich und in der Schweiz, muss man sagen, mobile Usability ist doch nochmal, da ist deutlich Potenzial
drin. Okay, wie viel Prozent reden wir da? Was?
Naja, also es sind so jeweils 30% der möglichen Punkte, die da in dem Bereich erreicht werden. Also das heißt, das sind dann so kleine Dinge wie, wenn ich auf meinem Handy ein Bewerbungsformular ausfülle, meine Telefonnummer angebe, habe ich dann automatisch das richtige Tastaturlayout, dass ich eben gleich die richtigen Tasten zur Verfügung habe. Und ja, da sind wir halt so ungefähr bei einem Drittel, obwohl es technisch machbar wäre. Aber das ist halt am Desktop nicht so wichtig und deswegen.
Und wie viel gibt es noch, die es unmöglich machen, sich mobil zu bewerben, weil es so schlecht ist, dass es eigentlich nicht geht?
Also so grundsätzlich mobil optimiert sind schon bei 90%. Also das ist so. Ja, ist aber dann halt die Frage, möchtest du auf deinem Handy 30 Felder verpflichtend ausfüllen, um dich zu bewerben? Machst du das oder machst du das? Also wie hart bist du im Nehmen? Wie sehr möchtest du wirklich bei der Firma arbeiten?
Umgekehrt, wie ist der Anteil derer, die wirklich so eine, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne One-Touch-Bewerbung ermöglichen? Also
ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich würde sagen 10%. Also so 5 Pflichtfelder roundabout. Es gibt dann natürlich, und das freut mich immer wahnsinnig, es gibt dann auch immer wieder so die richtig innovativen Kampagnen, wo man auch einfach mal sagt, hey, lass mir deine Telefonnummer da, wir reden mal drüber. Gerade so im Quereinsteigerbereich, glaube ich, gibt es ganz viel Unsicherheiten. Passt das überhaupt für mich? Ich habe doch keine einschlägige Ausbildung. Und da ist dieser direkte Austausch und dieses drüber reden, gerade wenn ich vielleicht mehrere Möglichkeiten habe und so ein bisschen begleiten kann, das ist schon lässig. Ich habe jetzt gerade wieder ein Beispiel gesehen von so Art Bewerbungsinterviews, also wo ich einfach per WhatsApp quasi meine Antworten hineinsprechen kann. Das wird dann übersetzt in Geschriebenes und wird quasi wie eine normale Bewerbung einfach analysiert. Also da geht schon richtig viel.
Ja, also haben wir hier auch eine Reihe von Anbietern, die Lösungen zeigen. Also ob das jetzt per WhatsApp-Bewerbung ist oder per Sprachbewerbung. Das ist, also ich finde das cool und auch zum Beispiel im Social Media Bewerbungsmöglichkeiten, wo ich einfach 2-3 Fragen beantworten muss. Ja. Und ehrlich gesagt, für uns wird das auch schon oft reichen als Erstkontakt, wenn ich mir, als Beispiel, ich suche eine französischsprachige Projektleiterin, bin ich immer wieder Muttersprachniveau, bin ich immer wieder entsetzt, wie viel, also da ist 50% der Bewerbung spricht halt überhaupt bis schlecht Französisch, ja. Mhm. Und es steht schon oben im Header drin und überall im Text, ey, das ist Voraussetzung, ja. Kann man natürlich sagen, naja, also ich bilde mir ein, wenn die Einstieg als Frage von 3 Fragen wäre, sprichst du Französisch auf Muttersprachniveau?
Ja.
Hätten wir allen den Ärger schon mal erspart, ja?
Richtig, oder vielleicht das Ganze dann auf Französisch.
Ja, das ist natürlich Selbstselektion in der Abstraktion sozusagen oder in hoch 2, ja?
Ja, absolut. Vor allem, ich sehe noch einen weiteren Mehrwert, wenn ich hier quasi neue Formen einfach mal teste. Und das ist ja natürlich immer wichtig. Klar, gibt kein Patentrezept, dass das für die Zielgruppe halt auch passt und dass das entsprechend angenommen wird. Und da hilft es halt manchmal nicht nur, Studien über Generationen, über Zielgruppen zu lesen, sondern manchmal muss man es halt auch einfach wirklich in der eigenen Spitzenzielgruppe ausprobieren. Aber da sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir testen das mal und gebt uns vielleicht Feedback dazu, wie ihr das findet, dann zeige ich ja damit auch nicht nur, dass ich innovativ bin als Organisation, sondern ich zeige auch, dass ich selbstreflektiert bin, dass es mich interessiert, wie das draußen ankommt und dass ich gerne besser werden möchte und dass ich gerne irgendwie diese Brücke schließen möchte. Und das, finde ich, ist extrem viel wert, weil das sagt ja auch was darüber aus, wie es mir als Mensch dann als Mitarbeiterin dort gehen wird, wenn meine Meinung gehört wird. Und? Das ist übrigens auch noch ein Hack, den ich mitgebracht habe, nämlich das Thema Feedback einholen. Es werden ja oft dann die neuen Mitarbeiterinnen gefragt oder zumindest die, die zum Gespräch eingeladen waren, wie sie es denn gefunden haben. Und ich bin aber ein absoluter Fan davon, wirklich alle zu fragen und zu schauen, wie ist es ihnen gegangen, was haben sie erlebt, was haben sie vielleicht auch für Verbesserungsvorschläge. Das ist irgendwie so eine der besten Quellen, glaube ich, für Blindspots im eigenen Prozess, dass man sieht, okay, was ist vielleicht nicht verstanden worden oder wo muss ich noch einmal ein bisschen nachschärfen. Und das ist so eine kleine Endlosschleife, weil fange ich jetzt bei den Bewerberinnen an, dann aber genauso bei den Mitarbeiterinnen, um zu schauen, okay, wie erleben die denn meine Kultur? Wie hat sich vielleicht für meine Mitarbeiterinnen die Kultur nach Corona oder mit Corona verändert? Ist das Konzept, das wir vorher ausgearbeitet haben, immer noch valide? Und das kann ich ja dann wiederum in die Außenkommunikation spiegeln und kann den Bewerberinnen zeigen, hey, das sagen deine potenziellen Kolleginnen, das ist ja auch nochmal mehr wert als das, was einfach so allgemein auf der Seite steht und. Also da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel drinnen. Und wir sehen einfach auch in den Zahlen, dass so dieses bidirektionale Feedback-Thema in der BewerberInnenkommunikation noch wirklich verschwindend ist. Also das sind wir im einstelligen Prozentpunktebereich auch an Organisationen, die das machen.
Du hast vorhin auch so ein bisschen angedeutet, zum einen oder konkret ja auch gesagt, dass wenn ich einen schlechten Bewerbungsprozess habe, das ja auch einen klaren Rückschluss auf mich als Arbeitgeber und als mich als Organisation zulässt. Das vielleicht nochmal klarer formuliert zu prüfen, wie denn der Bewerbungsprozess überhaupt im Einklang mit meinem Unternehmensbild ist, was ich nach außen geben möchte. Ja, also ich meine, du hast von der DOS-Oberfläche gesprochen und im schlimmsten Fall bin ich dann auch ein Tech-Unternehmen. Nein, aber
ja, absolut.
Ja, und ja, oder ich will Produkte verkaufen und machen, die möglichst einfach sind und habe dann einen Bewerbungsprozess, wo ich irgendwie die Doktrinzahl anfrage.
Absolut. Oder auch das sehen wir richtig oft, dass man sagt, hey, wir haben flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, wir sind total dynamisch und Jungs immer auch sowieso alle miteinander. Und dann warte ich halt mal 4 Wochen auf Rückmeldung zu meiner Bewerbung. Und das ist halt, da kann vielleicht nicht jede Bewerberin oder jeder Bewerber nachher einen Finger drauflegen und sagen, so, und jetzt habe ich einen schlechten Eindruck von dir, weil, gut, okay, bei der Antwort auf die Bewerbungen, das ist schon noch ein bisschen was Konkreteres, aber gerade so diese kleinen Dinge, das ist halt das Bauchgefühl, das dann irgendwie nicht stimmt oder wo ich dann sage, so, wir kennen das ja auch aus dem Marketing, Nachkaufdissonanz oder Unsicherheiten im Kaufprozess, ne? Dann lasse ich das mal lieber. Und genau da liegt halt meiner Ansicht nach wirklich viel Potenzial drinnen. Und ich habe heute in einem Vortrag hier gehört, dass ja Prozesse oft so Step by Step irgendwie umgesetzt werden und dass man erstmal das eine macht und sich danach erst Gedanken über das andere. Und ich glaube, gerade diese Iteration macht es auch schwierig, dass dann der Auftritt nach außen aus einem Guss ist. Also das sehe ich einfach auch wahnsinnig oft, dass man sieht, wo quasi nachgearbeitet wurde, weil die Botschaften halt einfach nicht mehr zusammenpassen.
Das Agile, ja?
Ja, richtig.
Ja.
Und das ist halt das Schöne, wenn man dann wirklich sagt, okay, man nimmt sich mal ein bisschen raus. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, gerade wenn man länger im Job ist, dass man sagt, gut, Schritt raus aber diesen Prozess einfach nochmal als ein Ganzes zu durchlaufen und zu schauen, wie wirkt das auf mich. Sich vielleicht sogar auch anzuschauen, okay, wie macht das der Mitbewerb? Aber dafür sind dann vielleicht wir da.
Ich denke, es hilft immer.
Mehr geht immer.
Ja, mehr Wissen hilft auch. Ja.
Ja.
Also.
Ja, und das ist vielleicht noch mein letzter Hack, den ich mitgebracht habe, einfach weil er mir ganz, ganz stark am Herzen liegt. Das ist, glaube ich, auch in den Botschaften nach draußen ganz wichtig, so diese Frage sich zu stellen, für wen mache ich das eigentlich, für wen schreibe ich meine Job-Ads, nicht was will ich und also was will ich als Organisation oder wer sind wir oder was vielleicht auch was bieten wir, sondern warum ist der Job, den ich habe, geil und warum sollte es jemand machen und warum sollte dieser Mensch sich dafür entscheiden, mir seine Lebenszeit zu schenken? Und ich finde, das merkt man schon ganz stark in einer Stellenanzeige, ob das quasi das Mindset dahinter war. Weil Leidenschaft, die überträgt sich und die spürt man.
Schön. Ja. Agnes, vielen Dank für deinen Input. Was waren so nochmal hier um uns rumblickend auf dem Expo-Festival Talent Pro hier deine Highlights? Was hast du so mitgenommen?
Oh ja, also ich habe ganz viele wunderbare Menschen mitgenommen. Ich freue mich riesig. Ich fand, das war eine wunderbare Gelegenheit, gerade auch so vielleicht Gesichter, die man online aus der LinkedIn-Bubble kennt, dann auch persönlich zu treffen und sich auszutauschen. Das war riesig cool. Ich habe es geschafft, mir erstaunlich viele Inputs mitzunehmen, egal ob jetzt über E-Sports, über juristisches im Einsatz von KI beim Recruiting, über Aufsetzen von KI-Prozessen, neue KI-Tools, aber dann auch Back to Basics, eben, ich habe den Titel vorhin schon erwähnt, unsexy, aber wirksam, LinkedIn-Hacks fürs Personal Branding, also mein Kopf schwirrt wirklich noch, ich werde heute die Zugfahrt zurück auch nutzen, um das alles für mich zu sortieren. Ich kann nur sagen, es war richtig spannend. Und dann auch manchmal, wenn man in einen Vortrag hineinstolpert und sich denkt, aha ja, worum geht's ja eigentlich? Titel war jetzt irgendwie nicht so, wow, cool, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also super. Und die Party war auch richtig cool.
Ja, also die Party war definitiv toll. Also es war echt gesagt so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also letztes Jahr, als wir da standen, das alles ja noch eine Idee war, dass wir das Open Air machen wollen. Es war echt schön. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja, also echt danke, Alexander, an dich und an das gesamte Team. Mega.
Also es macht uns ja auch einen Riesenspaß für euch. Und ich habe gerade, als ich dich gefragt habe, was ist so dein Highlight, habe ich auch überlegt, was ist mein Highlight? Und eigentlich ist eins meiner Highlights, ist it's great to be in HR. Ja, also es sind einfach unfassbar viel spannende und tolle Leute, mit denen man es zu tun hat. Und ich sag mal, die Arschlochquote ist einfach extrem gering. Ja, also du hast einfach so viele tolle Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Und auch diese Bereitschaft, sich auszutauschen, ist mittlerweile auch, das hat sich in den letzten 20 Jahren, finde ich, sowas von verändert. Ja, ist einfach heute eine ganz andere Nummer.
Das wollte ich auch noch sagen. Es ist die ganze Bubble, die Branche ist so, hat sich so geöffnet, meiner Ansicht nach. Also es ist, man redet auch über die eigenen, excuse my language, fuck-ups, was schief gelaufen ist, wie man es besser machen kann, wo man noch nicht dort ist, wo man sein will. Und das ist auch, keine Ahnung, du gehst raus zum Foodtruck, bist schon im nächsten Gespräch. Also es ist so easy, wirklich schön.
Ja, also Agnes, nochmal vielen Dank, dass du hier heute im Podcast warst und auch vielen Dank, dass du hier in München auf der Talent Pro warst. Und wer dich live treffen will, würde ich mal sagen, nächstes Jahr 11. 12. Juni. 2024 hier in München kann man dich wahrscheinlich wieder live vor Ort erleben.
Auf jeden Fall. Danke dir für die Einladung, Alexander. Es war mir ein Volksfest.
Ja. Und mir erst, ja. Und wenn ihr nochmal die Hacks nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen. Und ja, dann findet ihr auch die vorherigen Podcasts mit Agnes Koller. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.